war gerade eben sehr bewegt bei dem Lied, was wir gesungen haben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Nur du allein. Und mir kommen da manchmal diese Tränen bei dem, was ich singe, weil ich merke, was hinter diesen Worten auch steht. Nur du allein ab jetzt. Und dann, wenn ich an unsere Geschwister denke, ist es was, wo mein Herz mit anfängt zu leiden. Wo sie so umfochten sind, wo sie umkämpft sind, ihren Glauben zu leben. Ich freue mich, dass wir heute David segnen durften. Und es gibt ein Lied, das ich unheimlich gut finde. Und ich wünsche mir, dass es David mal aus vollem Herzen singen darf. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Kein Weg zurück, kein Weg zurück. Und bis dahin haben wir eine Aufgabe, als Gemeinde, aber auch als Eltern, nämlich ihn zu tragen auf diesem Weg im Gebet, ihm immer wieder Hinweise zu geben auf den, der wichtig in unserem Leben ist, nämlich Jesus. Und dann, wenn er eines Tages vielleicht auch dieses Lied, ich bin zu entschieden zu folgen Jesus, bekennen darf, dass wir dann mitfeiern, wenn seine Taufe ist. Bis dahin wollen wir diese Aufgabe, die wir haben, im Gebet tragen, als Gemeinde, als Gemeinschaft. Ich habe uns heute Morgen einen Text mitgebracht aus Gottes Wort. Er steht in Apostelgeschichte 4, die Verse 23 bis 31. Es sind ein paar Verse, ich möchte sie uns einfach vorlesen. Ihr dürft entweder hier vorne mitlesen oder es einfach auf euch auch wirken lassen. Die Reaktion der Gemeinde, Gebet um Gottes Eingreifen. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratältesten zu ihnen gesagt hatten. Und die Reaktion der Versammlung auf das, was sie gehört hörten, war, dass sie alle gemeinsam und einmütig sich an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie: Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinem Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte: Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen soll. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen, und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Ich möchte kurz beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für diese erste Gemeinde, für das, was wir von ihnen lernen dürfen. Und ich danke dir, dass du heute hier bist mit deinem Heiligen Geist, dass du zu uns redest, dass dein Wort von unserem Kopf in unser Herz fallen darf und dass wir neu entzündet werden, dein Wort zu leben in unserem Alltag, weil wir nah an dir dran sind und weil du mit uns den Alltag gestaltest. Segne deine Worte an uns jetzt. Amen. Was war die Situation von dem Text, den wir gerade gehört haben? Da waren die Apostel Johannes und auch Petrus und sie waren unterwegs ihrer Gewohnheit nach in den Tempel. Und da saß dieser Gelähmte. Und Silber und Gold hatten sie nicht, aber was sie hatten, das gaben sie ihnen. Im Namen von Jesus wurde er geheilt und er konnte umherlaufen. Und das haben auch die Feinde von Jesus gesehen. Und sie haben gesagt, wir wollen, dass das aufhört mit dem Jesus. Und sie haben Petrus und auch Johannes verhaftet. Sie haben ihnen eingeschärft, nicht mehr von diesem Jesus und in seinem Namen zu handeln.
Sie wurden verhört, sie wurden scharf angegangen und schließlich wurde ihnen verboten, weiterhin öffentlich von Jesus zu reden. Aber was machen die beiden? Sie widersprechen dem und sagen, nein, das können wir nicht. Und sie werden trotzdem freigelassen. Und dann kommt dieser Text, wo sie in die Gemeinde kommen. Und als Reaktion darauf, von dem, was sie berichten, was passiert in der Gemeinde, da steigt Lob auf, Anbetung. Da wird Gott groß gemacht für das, was er getan hat. Da wird, und es tut uns gut, wenn wir unseren Fokus, so wie wir es vorhin auch gesungen haben, immer wieder und auch gerade dann, wenn wir in herausfordernden Situationen sind, auf ihn richten. Wenn wir ihn anbieten für das, wer er ist und was er uns bedeutet. Egal wie chaotisch es ist, weltweit oder auch in unserem Leben, er bleibt der souveräne Herrscher, der Herr der Herren, der, der über allen Dingen steht. Nichts entgeht seiner Macht. Und das ist auch die Perspektive unserer Geschwister, der ersten Christen. Mitten in dieser Leidenserfahrung, die sie machen, da hilft er durch, die Anfeindungen der Gemeinden richtig auch einzuordnen, auch heute noch. Wir lernen von ihnen, dass in allen Situationen wir ins Gebet gehen sollen. Und wir hatten das heute Vormittag, wo wir uns getroffen haben. Vor allen Dingen, das Erste, wozu die Gemeinde aufgerufen ist, ist zu beten. Das ist nicht Klage und auch nicht Fürbitte, auch das hat seinen Platz. Aber diese Ausrichtung auf ihn, das Lob auf ihn, der bei uns ist, der uns sieht, der uns begleitet, der uns zugesagt hat, ich bin alle Tage bei euch, bis an das Ende der Welt. Sie erhoben einmütig in Einheit ihre Stimme. Und im Moment tun wir auch viel auf Afrika, auf die Situation hinweisen. Und mir ist dort ein Bild vor Augen. Es ist eine Gemeinde in Nigeria. Sie wurden überfallen, mehrere von ihnen wurden sogar getötet. Und was machen sie? Ein Jahr später, die Kirche, man sieht oben noch die Balken, die zerstörte Kirche, die Gemeinde kommt zusammen, um was zu tun? Um Gott zu loben, um ihn anzubeten, inmitten dem Leid, dort wo es geschehen ist, wo sie liebe Menschen verloren haben, um ihm die Ehre zu geben, um ihren Blick aufzuheben und auch zu bekennen, nein, wir gehen nicht weg. Da ist einer, der zu uns hält, der mächtig ist. Und die Hirten, die ihnen das angetan haben, sie haben außenrum ihre Schafe geweidet und haben das mitbekommen, wie die Gemeinde da ist und inmitten dem Leid, in dem, was sie ihnen angetan haben, Gott loben und verherrlichen. Was für eine Perspektive, das Lob Gottes zu haben, auch dann, wenn unsere Umstände ganz anders sind. Und ich weiß nicht, wie deine Umstände sind, wie deine Ängste und Nöte im Moment auch sind, aber es gibt Dinge, die uns Angst machen wollen. Wie gut tut es da, innezuhalten, uns auszurichten auf ihn, der uns zugesagt hat, hey, ich bin bei euch alle Tage. Und das Zweite, was ich von diesem Text auch gelernt habe, ist, dass da Jesus ist. Im Gebet erinnern sich die Betenden selbst daran, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, Mensch wurde, um uns zu retten. Und da waren einige dagegen. Schon König Herodes hat es probiert, als Jesus 2 Jahre alt war, ihn auszulöschen. Und auch sein Sohn hat Johannes den Täufer hinrichten lassen und hat versucht, auch Jesus zu ergreifen, aber es ging nicht. Da war Pontius Pilatus, der ihn dann zum Kreuz verurteilt hat. Da waren die heidnischen Soldaten, die Hand anlegen durften an den Sohn des Höchsten. Aber er wusste seinen Weg, dass er sich aufgemacht hat ans Kreuz, um dort zu bezahlen für alle Schuld. Und dieses Bild im Hintergrund ist ein Kreuz in Nicaragua, in der Hauptstadt, in der Kirche. Und man sieht den Raum, der schwarz ist, da war ein Bombenanschlag und trotzdem ist da dieses Kreuz mit dem ausgebreiteten Jesus, der sagt, es ist vollbracht. Ich habe für alle Schuld bezahlt. Und deswegen gibt es dieses Angebot, dass wir zu ihm kommen, das in unser Leben hineinlassen. Und es ist was, wo Jesus auch in seinen Nachfolgern lebt. Deswegen auch dieses Wort Nachfolger. Wenn schon Jesus Leid und auch Verfolgung getroffen hat, dann ist es was, wo auch uns als seine Nachfolger treffen kann. Wir, die wir ja, das Bekennen auch mit dem Lied von heute an nur noch Jesus, dass es auch uns treffen kann. Wir werden da oft auch nicht davon verschont. Aber es ist was anderes, dass der Mut nicht geht. Und genau das hat die Gemeinde erlebt. Der Mut war da. Und sie sind rausgegangen, um das zu bekennen. Selbst in den schwierigsten Situationen. Und da fällt mir die Geschichte von Samira ein. Sie ist in einem der Stan-Länder, zum Beispiel Kirgisistan, ist sie zu Hause. Was hat sie erlebt? Als junges Mädchen war dort ein Mann, der hat eine Wette abgeschlossen und gesagt, ich kann dieses Mädchen, das viele haben wollen, haben. Sie wurde entführt, am nächsten Tag als zweite Frau mit diesem Mann verheiratet. Und sie hat schreckliche Dinge erlebt. Und eines Abends hat sie gesagt, ich kann nicht mehr. Sie hat ihre beiden Kinder gepackt und ist nach Hause zu ihren Eltern gegangen. Und sie klopft an die Tür und ruft und sie hört, wie ihr Vater kommt. Und der Vater macht die Tür nicht auf. Er sagt, du weißt, wo du hingehörst. Und so ist sie alleine auf einem Feld mit ihren Kindern, hilflos, alleine und weiß nicht weiter. Und da hat sie eine Begegnung mit dem Erlöser. Und sie hört, dass sie zurückgehen soll. Und sie geht zurück. Und sie begegnet Menschen, die ihnen erklärt, wer dieser Mann war, den sie dort auf dem Feld gesehen hat. Und sie beginnt mit Jesus zu leben. Und sie ist so entschieden, dass sie sagt, ich möchte das an die nächste Generation weitergeben. Das Beste, was es gibt, nämlich Jesus. Und so fängt sie an, Konfirmanden, Beula auszubilden. Und das ist in diesem Land verboten. Und so passiert es, dass sie erwischt wird mit ihrer Schwester zusammen. Sie kommen in ein Polizeirevier. Sie werden dort verhört. Sie werden in einem Raum voller Männer ausgezogen und in Heizkörper gefesselt. Und man beginnt, ihr mit einer Nadel die Fingergruppen zu zerstechen, um sie dazu zu bringen, dass sie aufgibt, nicht mehr Jesus verkündet. Und was sagt Samira? Sie sagt, ich bin froh, dass ich ein kleines bisschen für Jesus leiden darf. Er hat so viel mehr für mich getan, als ich für ihn. Ich bin stolz, dass ich ein kleines bisschen für ihn leiden darf. Wow, was für eine Ansage. Ich glaube, das kann nur der Heilige Geist bewirken. Und unsere Partner haben sie gefragt, wofür können wir bei dir beten? Und sie sagt, bitte betet. Morgen beginnt das nächste Camp und wir werden wieder hingehen. Mein Mann, der noch nicht glaubt, wird uns hinfahren. Betet, dass wir das weitergeben können, wer Jesus in unserem Leben ist. Dass wir mutig und unerschrocken ihn bezeugen und weitergeben. Das dritte, das Geschenk des Heiligen Geistes. Und hier heißt es davon, dass die Gemeinde nicht darum bittet, vom Leiden loszuwerden, nicht um Verschonung von Gewalt der Mächten. Nee, sie bitten um Mut, dran zu bleiben, dass ihr Glaube stärker wird. Und das ist auch das, wo unsere Geschwister uns heute noch bitten, dass wir beten für Mut. Nicht, dass wir sie rausholen, sondern dass sie Jesus bezeugen, dass ihr Glaube standhaft wird, dass sie durchhalten, dass sie treu sein können. Christen lassen sich den Mund nicht verbieten. Und wir bekennen uns zu unserem Herrn, der die einzige Rettung für alle Menschen ist. Und dieses Bekenntnis ist durch den Heiligen Geist möglich. Nicht durch uns, nicht durch unsere Kraft, sondern durch ihn. Bekleidet von Zeichen und Wundern. Und so waren diese Menschen, unsere ersten Geschwister, die schon vom Heiligen Geist ergriffen wurden, es ist Pfingstwunder passiert ist, der Heilige Geist kam nochmal über sie. Und sie sind hinausgegangen und haben mit freiem Mut bezeugen dürfen, wer Jesus ist. In dem Text hieß es, als die Gemeinde gebetet hat, da bebte die Erde. Und ich hoffe, ihr habt hier gut gebaut, wenn wir nachher beten werden. Und Gott seinen Heiligen Geist uns schenkt. Wir von Open Doors, wir laden ein, dass wir beten und wir wollen das gezielt tun. Deswegen auch diese Weltkarte, dieser sogenannte Weltverfolgungsindex. 380 Millionen Menschen leben in Regionen, wo sie verfolgt oder unter Druck gesetzt werden. 15 Millionen mehr als noch im letzten Jahr. Es nimmt von Jahr zu Jahr zu. Wir sind in über 70 Ländern tätig, hier die 50, wo der Druck am stärksten ist. Und wir wollen heute auf ein Land blicken und davon hören, unser Herz berühren lassen, um dann ins Gebet zu gehen. Und dieses Land liegt auf Platz 30. Platz 30 dieser Weltkarte. Und für mich ist es auch eine Weltkarte der Hoffnung. Weil dort Menschen sind, die sagen, nein, ich gehe nicht weg. Ich bleibe. Koste es, was es wolle. Und so hat es auch angefangen mit einem Mann, der gesagt hat, hier bin ich, sende mich, gebrauche mich. Es war Bruder Andrew und es gibt dieses Buch, Der Schmuggler Gottes. Und er hat einen Vers empfangen, nämlich werde wach und stärke. Stärke das, was droht zu zerbrechen. Und so hat er angefangen, Bibeln zu schmuggeln, weil das ist, was unsere Geschwister wollten. So hat der Dienst angefangen. Und ich kann mich an ein Gebet erinnern, wie er voller Bibeln an die Grenze kam, sein Auto voller Bibeln. Er betete das sogenannte Schmugglergebet. Herr Jesus Christus, als du auf dieser Erde warst, hast du blinde Menschen sehend gemacht. Und jetzt bitte ich dich, dass du sehende Menschen blind machst. Und da waren 4 Soldaten, die seinen Wagen auseinandergenommen haben. Einer hat ihm immer in die Augen geschaut, wie er reagiert. 3 haben gesucht und nichts gefunden. Mich hat es beeindruckt und beeindruckt es immer wieder. Dieses Wachwerden, da möchte ich euch heute Morgen auch herausfordern. Seid wach, ganz persönlich, aber auch als Gemeinde in dieser Zeit, wo wir stehen. Und wir haben einen Auftrag, das zu stärken, was droht zu zerbrechen. Und so wenden wir unseren Blick auf Nicaragua. Auf Platz 30, fast 95% sind dort Christen. Jetzt denken wir erstmal, Christenverfolgung? Es ist immer spannend, genau hinzuschauen, wie die Situation vor Ort auch ist. Und ich werde gar nicht viel dazu sagen, weil wir gleich auch ein Video sehen werden, wo das ganz gut sichtbar wird. Ich war Anfang des Jahres, war ich dort unsere Geschwister besuchen. Und bei mir hat sich ein Gefühl eingestellt, nämlich Angst. Angst. Und mir ist dieser Vers gekommen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das wollen wir heute aussprechen, über Nicaragua, auch über unseren Geschwistern. Dieses fürchte dich nicht, was Gott sagt, dass sie sich nicht von dem prägen lassen, was außenrum ist, sondern dass sie mutig den Auftrag leben, als Gemeinde ihn zu bezeugen, trotz und gerade in den Umständen. Und jetzt lade ich uns ein, die vielen Informationen in diesem Video auf uns wirken zu lassen. Und vielleicht bleibt ein Punkt bei dir hängen, für den du nachher konkret auch beten möchtest. Das Video dürfen wir jetzt einspielen.
Jemand sagte, ihr wisst nicht, mit wem ihr euch angelegt habt. Aber niemand schenkte dem große Beachtung. Wir sagten, wir tun das Werk des Herrn. Wir tun nichts Schlechtes, wir tun Gottes Werk.
Aber die Angst wurde offensichtlich. Die Angst war in der Kirche. Die Angst bei einigen Leitern. Die Angst bei einigen Pastoren. Die Angst war im Leib Christi offensichtlich. Als alles begann, fing die ganze Kirche an zu zittern. Und wir verloren die Freiheit, die wir einst hatten, von der Bibel zu erzählen. Das Falsche als falsch und das Richtige als Richtige zu bezeichnen.
Lo que realmente recibías de la Biblia, lo que es incorrecto y lo que es correcto es correcto.
Seit Präsident Ortega in Nicaragua an der Macht ist, entwickelt sich das Land immer mehr zu einer Diktatur. Kirchen und Christen werden als destabilisierende Kräfte betrachtet. Insbesondere seit 2018, als Hunderte von Kirchen während der massiven Proteste gegen das Regime ihre Stimme gegen Machtmissbrauch erhoben. Seitdem sind Christen wie Pastor Roberto eine Zielscheibe von Verfolgung. Etwa von Einschüchterung, Schikanen, Überwachung, Gewalt. Es kommt zu Schließungen und Enteignungen von Kirchen. Das Ziel dabei ist, die Kirche zu ersticken und sie zum Schweigen zu bringen.
Mein Name ist Roberto. Ich bin seit mehr als 20 Jahren Pastor in Nicaragua und arbeite aktiv im Dienst für den Herrn. Derzeit bin ich im Exil, wegen dem, was wir getan haben, wegen dem Dienst, den wir geleistet haben. Die Christen wurden immer mehr. In den Menschen wurde ein Hunger nach dem Wort Gottes geweckt, nach dem Evangelium, nach dem, was Gott tut, wie er Leben rettet und Heilung bringt. Viele Menschen fanden Befreiung in ihrem Leben, was für einen Aufruhr sorgte.
Und wir freuten uns über die Gegenwart des Heiligen Geistes, sangen Loblieder, feierten, lachten und weinten vor Freude über diese Heilungen und Wunder, die Gott in unserer Nation, in unserem Land vollbrachte. Zu sehen, wie Gott wirkte, war wunderbar. Es war herrlich, Zeuge der Erweckung zu sein, die in diesem Moment stattfand. Aber dann fing die Verfolgung an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher sie kam. Diese Angst, die die Regierung unseres Landes bekam und uns einzuschränken begann.
Einige Männer und ich wurden eingesperrt. Wir hatten kein Recht auf irgendetwas, nur darauf zu schweigen. Wir wurden eingesperrt. Sie sagten uns, wir seien Kriminelle, Verbrecher. Sie beschuldigten uns Verbrechen, die wir nicht begangen hatten. Und schließlich wurden wir zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.
Und das passierte als Folge unserer Aktivitäten, mit denen wir das Evangelium verbreiteten und Menschen für Jesus gewannen. Es lag an dem Unbehagen, das durch die vielen Menschen verursacht wurde, die Christen wurden. Wahrscheinlich gingen die Behörden davon aus, dass wir Böses vorhatten. Aber es gab wirklich keinen Grund, das zu glauben, denn alles, was wir taten, war öffentlich. Als mein Mann dann aus dem Gefängnis entlassen wurde, ging er ins Exil.
Nur wenige Zeit später folgte seine Familie Roberto ins Ausland, da auch sie in Gefahr gerieten. So wie Pastora und Roberto ergeht es vielen Christen in Nicaragua. Sie müssen ins Exil oder ins Gefängnis. Danken wir Jesus für mutige Christen und Kirchenleiter, die trotz des Drucks weiter mutig Jesus nachfolgen. Beten wir um Gottes Leitung für die Christen, damit sie trotz zunehmender Verfolgung weiter mutig ihre Stimme erheben, zum Segen für ihr Land und zur Ausbreitung des Evangeliums. Und dass der Heilige Geist an den Herzen der Regierenden wirkt, damit sie sich nicht an ihre Macht klammern und Kritiker verfolgen, sondern sich für das Evangelium öffnen.
Heute Morgen ist mir noch ein Lied in den Sinn gekommen. Was macht mir Angst? Und da heißt es, ich weiß, wer mir vorangeht. Der Herr der Engel Herrscharen, er ist es, der vorangeht. Und so wollen wir da hineinbieten und beten, dass unsere Geschwister Mut bekommen, ihren Glauben weiterzuleben. Ich möchte noch zwei Begegnungen aufzeigen, die wir dort hatten. Das eine ist Gloria und Felix. Sie sind Missionare in diesem Land. Die Schwester hat eine Schule gegründet und die Regierung sagt, Bildung ist auch unsere Aufgabe. Viele NGOs, 5000 Nichtregierungsorganisationen wurden geschlossen. Und sie sind dort und die Regierung von Amerika ratet ihnen rauszugehen. Immer wieder bekommen sie diese Nachrichten, wir haben euch gewarnt, wir können euch nicht helfen. Aber sie sind da und sagen, wir haben einen Auftrag, nämlich die nächste Generation von Leitern in dieser christlichen Schule zu prägen, ihnen Gott lieb zu machen. Wir haben einen Auftrag, unsere Lehrer vorzubereiten auf das, was kommt, selbst wenn wir es nicht wissen. Und wir haben einen Auftrag, hier zu sein. Noch sehen wir unseren Auftrag hier. Und sie haben gesagt, wenn wir unseren Blick auf die Umstände richten, dann werden wir zerbrechen. Aber wir heben unseren Blick zu Jesus auf ihn. Er gibt uns Kraft und er gibt uns auch die Ermutigung. Und wir hatten einen Sänger aus Polen mit dabei und er hat das Lied gesungen, You Raise Me Up. Und bei Gloria liefen die Tränen, weil sie wusste, wie ihre Woche war und wie gut es tut, Ermutigung zu erfahren, zu wissen, dass sie nicht alleine sind. Und wir durften Ermutigungskarten den Lehrern überreichen. Und sie haben gemerkt, dass sie nicht vergessen sind, dass da viele sind, die für sie beten. Und es ist diese Einladung, dass wir dranbleiben am Gebet, auch für sie. Und da war dieser Pastor hier, Pastor Carlos. Und Pastor Carlos hat uns seine Geschichte erzählt. Er war ein Leiter von so einem Projekt, das Pastoren und Gemeinden gestärkt hat. Und dann hat er sich entschieden, zurückzugehen in eine Gemeinde. Und sie hatten ein soziales Projekt. Und die Regierung hat gesagt, das ist alles okay. Aber dann kamen sie und haben dieses Projekt geschlossen. Und sie haben den ganzen Kirchenverband, alle Kirchen enteignet, weggenommen. Und die haben den Pastoren die Lizenz entzogen. Was bedeutet das? Sie dürfen weiter sich in ihren Räumen versammeln. Aber die Regierung kann jeden Moment kommen und sagen, hier ist jetzt Schluss. Es ist unser Gebäude. Was bedeutet das für einen Pastor, wenn er keine Anerkennung mehr hat? Er bekommt kein Gehalt. Und trotzdem will er seiner Gemeinde dienen. Er kann keine größeren Einkäufe machen, weil alles kontrolliert wird. Seinen Pass zu verlängern ist schwierig. Rauszukommen aus dem Land ist schwierig. Aber er ist da und will seiner Gemeinde dienen. Wenn er sonntags predigt, weiß er nicht, wie viele Spione da hocken. Jedes Wort wird untersucht und an die Regierung weitergegeben. Und wir haben gefragt, wofür können wir beten? Und er sagt, dieser Schmerz ist so stark, ja sogar so stark, dass er in die Knochen geht, so tief. Und als er das so zum Ausdruck bringt, dann beginnt er zu weinen. Er sagt, hey, ich kann nachts nicht mehr schlafen. Meine Frau ist krank geworden. Und da war niemand in meiner Gemeinde, der gefragt hat, wofür können wir beten? Sondern da seid ihr gekommen. Und er bricht zusammen. Und dann durften wir genau das tun, was wir immer tun, in den Arm nehmen. St. Carlos, du bist nicht alleine. Wir sind da und wir nehmen deine Geschichte mit nach Deutschland. In die Via in Esslingen. Um die Leute aufzurufen, für dich stellvertretend für die Pastoren in Nicaragua zu beten. Und wenn der Feind es dir einredet, dass du alleine bist, dass du der Einzige bist, dann sprechen wir dem entgegen, dass du nicht vergessen bist, dass Gott dich im Blick hat, dass da viele deiner Geschwister da sind und mit dir diesen Kampf kämpfen. Du bist nicht alleine. Und deswegen heute auch seine Geschichte und die Einladung, dass wir da hineintreten zum Gebet. Dass wir ihn stärken in diesem geistlichen Kampf und dass wir ihn da durchtragen. Ich glaube, dass unsere Gebete eine große Auswirkung haben. Und manchmal denken wir, glaube ich, zu klein davon, was Gebete auch bewirken. Hier ein kleiner Einblick, bevor wir dann auch ins Gebet gehen. Das nächste Video bitte.
What we need is your prayers, your support, and your encouragement for us. Thank you.
That's all we ask from you. Please pray for us.
Bitte bete für uns. Es ist das Beste, was du tun kannst. Wir brauchen dein Gebet mehr, als du es jetzt zu glauben wagst. Und wenn du mich fragst, was du für uns tun könntest, dein Gebet ist das allererste, um das ich dich bitten möchte. Bete, dass wir standhalten. Bete für unseren Glauben. Bete für das Wunder, das wir jetzt so dringend brauchen. Bete für unsere Umstände. Bete für unsere Einheit. Bete für Erweckung und bete für unsere Feinde. Denn wenn du betest, fange ich wieder an zu hoffen. Wenn du betest, stehen Gefängnistüren offen. Wenn du betest, dann kann ich wieder klarer sehen. Kann Gottes Perspektive auf mein Leben neu einnehmen. Wenn du betest, schaffe ich es doch, am Glauben festzuhalten. Und egal, was auch passiert, Jesus niemals zu verlassen. Wenn du betest, kann ich wieder beten. Trotz allem, was geschehen ist. Wenn du betest, kann ich singen, wenn der Sieg noch nicht zu sehen ist. Wenn du betest, kriege ich Kraft, um wieder aufzustehen. Neue Liebe im Herzen, um meinen Feinden zu vergeben. Wenn du betest, dann wird Saulus zu Paulus. Wenn du betest, fang Verfolger an, auf Jesus zu vertrauen. Und wenn du betest, gehst du hin, wo du nicht hingehen kannst. Nimmst mich aus der Ferne liebevoll an deine Hand. Wenn du betest, sind wir wirklich Brüder, sind wir wirklich Schwestern. Wenn du betest, weiß ich, wir sind nicht vergessen. Wir haben gelernt, welche Kraft unser Gebet hat. Wenn du das auch weißt, dann bitte fang zu beten an. Und hör nicht auf, selbst wenn du denkst, dass nichts passiert. Eines Tages wird Gott dir zeigen, was dein Gebet bewirkt. Für uns ist dein Gebet der allergrößte Segen. Wenn ich dich nur um eines bitten darf, würdest du für uns beten. Wir brauchen dein Gebet mehr, als du es jetzt zu glauben wagst. Bete für uns. Es ist das Beste, was du tun kannst.
Und das ist die Einladung, die ich heute aussprechen möchte. Wir haben eine Waffe. Gerade wenn ihr euch entscheidet, ich möchte am Gebet dranbleiben für meine Geschwister. Und es gibt vieles, was unseren Alltag auch füllen kann. Und vielleicht ist es dann dieses eine, dass wir sagen, hey, ich nehme mir eine Minute Zeit, um mit und für meine Geschwister zu beten. Und deswegen haben wir diese Magazine, nehmt die nachher mit, auch den Kugelschreiber. Aber wir wollen, dass das Gebet bei euch weitergeht, über den Gottesdienst hinaus. Und deswegen bekommt ihr kostenlos dieses Magazin zugeschickt. Alles, was ihr braucht, um am Gebet dran zu bleiben. Was ist das Gute in dem Magazin? Es hilft, den Blick auf sie zu haben, weil da Gesichter drauf sind, die Blickverbindung zu haben. Was ist noch das Gute daran? Das sind Geschichten, die unser Herz berühren. Und das Herzstück ist in der Mitte, nämlich dieser Gebetskalender, den wir rausreißen können und dann am Gebet dranbleiben. Das ist für jeden Tag ein Anliegen, das überfordert uns, glaubt nicht, eine Minute Zeit zu nehmen, um im Gebet dran zu bleiben. Und es ist diese Einladung, die ich dir heute aussprechen möchte. Wenn du sagst, ja, ich kann beten, ich habe eine Beziehung zu Gott, dann bleib am Gebet für deine Geschwister dran. Das ist nichts, was der Gemeinde so optional ist, wenn ihr gerade Zeit habt und nichts anderes zu tun. Nein, wir leben vom Gebet. Und deswegen diese Einladung, heute das konkret zu machen. Und wenn du sagst, ich möchte am Gebet dranbleiben, dann fülle hier unten auf der Rückseite die Karte aus mit der schönsten Schrift, die du hast, dass ich sie lesen kann und schmeiß sie nachher hinten in die Box am Büchertisch. Oder scanne den QR-Code, der hier noch gar nicht eingeblendet ist. Scanne den QR-Code und trag dort deine Daten an. Dann kommt es zu dir nach Hause und du kannst am Gebet dranbleiben. Das ist meine Einladung heute an dich. Und meine Ermutigung, dafür bin ich da, um Gebetspartner für unsere Geschwister zu gewinnen. Diese Einladung, miteinander am Gebet dran zu bleiben. Und damit wir das auch jetzt gleich praktisch tun, lade ich ein, dass wir ins Gebet gehen. Ich werde noch ein Anliegen hier vorne einblenden und dann die Anliegen, die wir vielleicht schon auch gehört haben. Die Personen, für die wir beten möchten. Dieses Anliegen, das vor kurzem eins dieser Tagesanliegen waren, wo viele gebetet haben. Am 17. Juli wurde der an Krebs erkrankte Pastor Rudy Palacios Vargas verhaftet, zusammen mit seiner Schwester und ihrem Mann. Seit 2018 hatte er täglich Drohungen erhalten wie: Wir werden dich töten. Wir werden deine Frau und Töchter vergewaltigen. Beten wir, dass die drei schnell freigelassen werden und Rudy weiter behandelt wird. Und das sind diese Anliegen für diesen Gebetstag heute, wo wir beten dürfen für Nicaragua. Und ich lade dich ein, heute damit zu beginnen, im Gebet treu an ihrer Seite zu stehen. Wir werden es gleich so machen, dass ihr immer die Möglichkeit habt, zu zweit, zu dritt, so wie ihr sitzt, euch zusammenzudrehen, aufzustehen, wenn ihr es möchtet, und diese Anliegen, die wir gehört haben, vor Gott auszubreiten. Vielleicht hat Gott dir schon ein Anliegen aufs Herz gelegt, wo du sagst, ja, dafür möchte ich beten, ob das Pastor Carlos ist oder ob das das Missionars-Ehepaar ist oder die vielen, die kämpfen, weil ihre Gemeinde bedroht werden. Lasst uns da an ihrer Seite stehen und beten. Und ich glaube, dass es einen Unterschied macht. Ich glaube daran, dass wir später im Himmel mal Menschen sehen werden, unsere Geschwister, die sagen, hey, vielen Dank, dass ihr an diesem Tag heute in Esslingen als Einheit, als Gemeinde gebetet habt. Das hat mir neue Kraft gegeben, neuen Mut gegeben. Das Gebet hat unheimliche Kraft. Und in diesem Sinn, lasst uns, wenn ihr möchtet, aufstehen. Lasst uns zusammendrehen. Ihr dürft laut oder ihr dürft auch leise beten. Und wenn du vielleicht noch gar nicht die Beziehung zu Gott hast, dann lies ihm doch vielleicht einfach eins dieser Anliegen, die hier vorne stehen, einfach vor. Ich lade euch ein, mit mir zu beten für Nicaragua. Und ich werde am Schluss hier vorne noch ein Gebet sprechen.